Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Sie los.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, Hallöchen.
Herzlichen Glückwunsch zur 187, also 187. Folge des Apfelklatschs.
Dazu dürfen wir uns beide gratulieren und virtuell auf die Schultern klopfen, weil am 19.09. ist unser Podcast im Endeffekt 4 Jahre alt geworden.
Ja. Mhm. Ja, ich bin erschrocken, als der Tweet durchgeschlagen ist, wer auch immer diesen Bot oder sich die Mühe gemacht hat, den Tweet rauszuhauen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hat mich ein bisschen erschreckt, ja, dass das jetzt auch schon wieder 4 Jahre sind.
Du, ich finde das klasse, dass wir so lange durchgehalten haben, weil in der Zeit sind andere gekommen und und wieder gegangen.
Und wieder gegangen, ja, ja. Ja. Ja, so ist halt der Lauf der Dinge, ja. Auf jeden Fall freut mich, ja, wie gesagt, 187. Wir arbeiten kräftig dran. Mhm. Auf die nächsten 187, würde ich auf jeden Fall mal sagen.
Genau. Gut. Ja, Housekeeping gab es eigentlich gar nichts. Es gab keine Kommentare. Das könnte auch daran liegen, dass wir leichte Probleme mit dem Feed hatten. Mhm. Bei den einen ist es aufgetaucht, bei dem anderen nicht. Mittlerweile sollte das Problem gelöst sein. 186 sollte bei jedem unserer Hörer im Podcatcher gelandet sein. Falls das nicht passiert ist in irgendeiner Form, bitte Feedback ins Kommentar oder per Twitter, wie auch immer. Wir hatten da wohl irgendwelche Probleme. Der Server wurde einmal sauber durchgestartet und jetzt sollte alles wieder funktionieren.
Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ich bin mir allerdings auch nicht mehr ganz sicher. Ich nutze ja Pocketcasts und da ist es reibungslos gelaufen. Ja. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, beziehungsweise da habe ich auch nicht den iTunes-Feed drin. Ja. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, ja, weil doch der ein oder andere, der über iTunes abonniert hatte, oder beziehungsweise hat und auch wohl Downcast und glaube die Apple-Podcasts ab waren betroffen. Ja. Mhm. Die konnten sich irgendwie nur Folgen bis zu 184 laden. Und da kam anscheinend die 184 auch mehrmals als neu durch bei einem Refresh der App. Sorry dafür, ja, aber ich muss ehrlich sagen, so ganz verstanden habe ich es auch nicht, woran es liegt. Vor allem ist es ja immer schön, wenn man sagt ja auch immer, wackel mal am Kabel, ja. haben wir getan, beziehungsweise wurde für uns getan und seitdem scheint es dann doch auch wieder rund zu laufen. Es kam dann auch wieder ein bisschen Feedback bei Twitter, dass halt jetzt die 186er rausfällt und anscheinend sich das Problem mit dem mehrfach als Neuanzeigen auch erledigt hat. Ja,
mhm. Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht flächendeckend aufgetreten. Genau. Es ist ja bei vielen aufgetreten, bei vielen nicht. Also ich glaube, es ist ja bei vielen halt nicht aufgetreten, weil das Feedback der nicht geladenen Folgen war recht gering. Also es kam sehr wenig Meldungen rein.
Genau, da wir mehr als 5 Abonnenten haben, ja, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich nur ein Teil der Hörer betroffen hat. Ja.
Genau, gut. Aber wir werden weiterhin gespannt sein, was mit 187 passiert. Wenn ihr das jetzt gehört habt, dann scheint es ja funktioniert zu haben.
Ja, gehe ich mal davon aus. Ja. So, und ich muss mir auch hier mal einen Reminder oder eine Erinnerung stellen, am besten so alle 5 Minuten, dass ich mal gucke, ob die Aufnahme noch läuft.
Ach, du bist ja jetzt mit einer Golden Master El Capitan unterwegs.
Ich habe sie dann doch getan, El Capitan. Ich hatte ja die allererste Beta installiert und hatte da ja auch schon drüber erzählt, dass ich halt da Probleme mit meinem LG-Monitor habe. Mhm. Hab jetzt doch den Schritt gewagt mit der Goldmaster. Da kam dann auch kurz drauf, nachdem ich sie installiert hatte, auch schon das erste Update von Apple wieder raus. Der Monitor ist natürlich nicht ohne Probleme gelaufen. Ja, ich musste den auch wieder über diesen RGB-Fix-Patch da zum Laufen bringen, was ein bisschen komplizierter ist, weil man da über den Safe-Mode noch ein bisschen hantieren muss und übers Terminal sich da quasi erstmal die Rechte geben muss. Und dann kann man da erst den Patch reinhauen und alles ein bisschen kompliziert. Ich werf den Link zu diesem Artikel, den ich gefunden habe, einfach mal in die Shownotes. Mhm. falls da jemand dasselbe Problem hat. Ich weiß es auf jeden Fall über Twitter, dass ich nicht der Einzige bin mit diesem Problem und dass es anscheinend auch so eine Lotterie ist. Ja, du kannst Glück haben, dass der Monitor ohne Probleme läuft über Thunderbolt. Es kann passieren, dass erst nach dem dritten, vierten Neustart der problemlos erkannt wird und dann die Auflösung richtig unterstützt wird. Und es kann passieren, dass es gar nicht funktioniert. Und wie gesagt, der Patch funktioniert mittlerweile zumindest mal hier bei mir. Und dann werfe ich den in die Shownotes und dann passt das.
Okay. Ja, ich habe da auch ein paar Tweets verfolgt, dass die LG-Monitore derzeit wohl teilweise Probleme machen. Ich glaube, der Konsensor hatte da irgendwie...
Ja, genau.
Hatte da ein bisschen was abgesondert, dass da irgendwas nicht reibungslos geht.
Wobei man es da auch nicht ganz festmachen kann, ja. Der Gilly, ja, Sascha Israel ist es ja, genau, Gilly Berlin, der hat ja auch LGs im Einsatz, hatte glaube ich im ersten LG dieselben Probleme und seitdem auch nicht mehr. Der hat ja auch mehrere LGs im Einsatz und funktioniert anscheinend, ja, so wie ich ihn verstanden habe, auch ohne den Patch. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich abhängig, in welcher Kombination, ja, an meinem Mac Mini von 2000, oh, war das 10 oder 11, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, auf jeden Fall an dem mit dem LG, den ich habe, gibt es halt Probleme, ja.
Ja, ja gut, wie gesagt, die Konstellationen sind ja da weit gefächert, sage ich mal so. Da kann ja vieles aufeinandertreffen.
Ja, ja, genau.
Gut, okay, aufeinandertreffen könnten auch unsere Gadgets letztendlich. Wir haben uns heute dazu entschlossen, zwei Gadget-Blocks zu machen. Es hat sich so ein bisschen Kleinkram angesammelt, deswegen machen wir jetzt mal zwei hintereinander und am Ende der Sendung machen wir nochmal zwei hintereinander, aber wir versuchen das auch kurz zu halten und geben wir dem Ganzen mal die Überschrift Nerds Little Helper dem Ganzen, weil es kleine Helferlein sind, die auch recht budgetorientiert sind, sagen wir es mal so, sind recht günstig. Das erste Gadget ist ein Zubehör für die große Welt der Sonos-Produkte. Da gibt es ja so einen Zubehörhersteller, der sich so als die Qualitätsmarke herauskristallisiert hat. Jedenfalls in meinen Augen, von denen hatte ich schon mehrere Produkte im Test und habe bis jetzt immer eine gute Wertung dafür abgeben können, ist die Firma Flexon. Flexon hat sich ausschließlich auf Zubehörprodukte für Sonos spezialisiert, von der Wandhalterung bis zum Standsystem in verschiedenen Größen, verschiedenen Höhen, verschiedenen Farben, halt genau passend zu den Sonos-Produkten. Und jetzt haben sie wirklich ein kleines, aber wichtiges Problem gelöst, was den Play One angeht. Der Play One hat ja aus designtechnischen Gründen den Stromanschluss genau unter dem Gerät. Das bedeutet, man braucht einen speziellen Stecker, den es so nur von Sonos gibt, damit er eben halt mit der Standfläche ist und nicht heraussteht aus dem Produkt oder aus dem Play One heraussteht. Und somit kann man nur das Original Sonos-Kabel verwenden und das ist in manchen Anwendungsszenarien etwas zu kurz. Und dafür hat jetzt Flexon ein Verlängerungskabel auf den Markt gebracht. Gibt es in zwei Farbtönen, schwarz und weiß. Passt halt genau zu dem Farbton, also genau zu dem Weißton und genau zu dem Schwarzton der Sonos-Produkte. Und es ist im Endeffekt ein simples Verlängerungskabel, was aber halt genau in diesen Stecker von dem Play One passt. Und somit ist ein wichtiges Problem gelöst. Gibt es in zwei Längen, einmal in 3 Meter und einmal in einer 1-Meter-Version. Ich habe mich in dem Fall für die 3-Meter-Version entschieden. Und das Ganze kostet 16,99 €. Jo, funktioniert, passt, tut das, was es soll. Jo, das war Gadget Nummer 1. Gadget Nummer 2 ist ein Produkt, was ich schon in dieser Kategorie mehrmals vorgestellt habe oder was ich in dieser Art und Weise schon mehrmals vorgestellt habe. Dieses ist im Endeffekt ein Schlüsselanhänger. Auf der einen Seite hat man einen Lightning-Ladeport und auf der anderen Seite einen USB-Port. Da gibt es ja, die Dinger gibt es ja wie Sand am Meer und in verschiedenen Qualitätsstufen. Die meisten Produkte sind aus Kunststoff und somit nicht so stabil. Und das Produkt, was ich jetzt gefunden habe, ist von der Firma Kennex. Das nennt sich GoBuddy Plus. ist ein Materialmix aus Metall und aus Kunststoff. Logischerweise sind die Anschlüsse und die Kabel aus Silikon und aus Kunststoff. Der Korpus, das Ring und da, wo man den Schlüsselbund dranhängen kann, ist halt aus Metall gefertigt. Somit hat man eine vernünftige Stabilität. Und das Schöne ist, man hat noch einen Kapselheber, also auf gut Deutsch einen Flaschenöffner mit an Bord, der eigentlich gar nicht auffällt. Also man muss schon zweimal hingucken, dass man sieht, dass es auch gleichzeitig ein Flaschenöffner ist. Hatte ich jetzt länger im Einsatz am Schlüsselbund und habe jetzt so ein bisschen meinen Schlüsselbund abgespeckt und habe jetzt nur noch die wichtigsten Schlüssel und dieses Kennex-System als Hauptschlüsselbundträger sozusagen. Und ich bin, wie gesagt, von der Stabilität begeistert, hat auch einen sehr annehmbaren Preis, gibt es in verschiedenen Farbtönen, von schwarz bis babyrosa, hätte ich bald gesagt, kostet 19,95 Euro. Jo, das war unser erster Gadget-Block, der zweite folgt dann zum Schluss der Sendung.
Ja, das Schöne bei dem Kennex-Teil ist, dass du das auch in verschiedenen Farben kriegst.
Ja.
Nice, ja.
Ja, ich habe es dann in der aufregendsten Farbe überhaupt genommen, in Schwarz.
Ja, das passt halt zu allem.
Ja, Schwarz ist keine Farbe, sagte mein Vater immer. Okay.
Ja, da hat er auch recht.
Ja, Schwarz und Weiß, das ist keine Farbe.
Genau.
Gut. Ja, dann habe ich gehört, du hast jetzt zugeschlagen, iPhone-technisch, Thomas.
Ja, wir haben jetzt quasi den Tag danach. Mhm. Ich war gestern in der Mittagspause im Main-Taunus-Zentrum im Apple Store. Ich hatte da bei der Vorbestellung, als das möglich war, mir ein Gerät reserviert, direkt im vor Ort, also im Store zum Abholen. Hatte einen Termin um 11:45. Hab mich da dann entsprechend pünktlich auf den Weg gemacht. Das ist ja von meiner Arbeitsstelle keine 10 Minuten. Ja.
Ja.
Deswegen optimal. Ja. Habe ich mich direkt auf den Weg gemacht, war ein bisschen zu früh da, war 11:50 im Laden. Hab mich da auch direkt angemeldet, kam auch innerhalb von 3 Minuten, war auch schon der erste Mitarbeiter für mich frei. Und nach 5 Minuten hatte ich dann meine endgültige Mitarbeiterin, ein netter Kontakt übrigens, dann die mich dann durch den Kauf quasi geführt hat. Ging alles reibungslos. Security war natürlich auch in Massen da, aber der Andrang hielt sich da echt in Grenzen. Ich weiß nicht, wie es morgens ausgesehen hat, aber um 12 Uhr konntest du da locker reingehen. Es waren genügend Apple-Mitarbeiter da. Du konntest da Fragen stellen, dich durchfragen, dir Geräte angucken. Ich hatte zuerst mal überlegt, ja, guckst ja noch mal ein bisschen die Uhr an, aber wie gesagt, direkt rangekommen. Ich war innerhalb von, ja, noch nicht mal eine Viertelstunde war ich aus dem Laden wieder raus, ja, ein bisschen mehr als 10 Minuten insgesamt. Hab mir genommen, ja, das 6 Plus S mit 64 GB und in Silber. Das Schöne war, als ich da kurz am Tisch gesessen habe und habe drauf gewartet, dass mein iPhone kommt, habe ich dann so mal noch mitgekriegt, wer dann da alles oder welche Geräte da noch waren. Da war eine Dame da, die hatte sich eins in Rose Gold reserviert, in 16 GB.
Okay.
Und wollte dann oder hätte gerne noch geupgradet in 64 oder hätte zur Not, wenn gar nichts gegangen wäre, auch das 128er genommen, weil sie dann doch ein bisschen die Panik gekriegt hat, dass ihr 16 nicht ausreichen, obwohl sie jetzt auf ihrem aktuellen 16er noch nicht mal 8 GB voll hat. Ja, das habe ich so im Gespräch mitgekriegt mit dem Spezi, ja, von Apple. Der hat ihr da beim Einrichten noch geholfen. Ja, das ist ja auch so ein netter Service. Die haben sich dann noch unterhalten und da hat er gesagt, Rose Gold hatten sie eigentlich im Vergleich zu anderen Verkaufsstarts auch gerade mit dem Gold mehr Geräte da, hat er gemeint, im Rose Gold, allerdings alles reserviert.
Okay. Und hast du das in Natura gesehen? Wie ist die Farbe ja, so?
Wesentlich besser als auf den Bildern, was ich bis jetzt gesehen habe im Internet. Je nach Licht, klar, ändert es ein bisschen die Farbe, aber wesentlich angenehmer als diese Bilder, die man gesehen hat, wo es doch stark pink rüberkam. Also es ist eine sehr interessante Farbe. Ich habe ja früher auch gesagt, Gold wäre nichts für mich und bin von meinem goldenen iPad Air 2 sehr begeistert. Also von daher, also es findet auf jeden Fall die Käufer. Ja.
Ja.
So im Vorfeld war ja zu hören, ungefähr 40% der Vorbestellungen wäre Rose Gold gewesen. Finde ich ein bisschen hoch die Zahl, aber mein Gott, kann sein. Ja. Auf jeden Fall im Store, wie gesagt, alles war reserviert an Rose Gold. Die Nachfrage war unheimlich groß. Viele, die spontan in den Store kamen, um sich eventuell ein Gerät zu kaufen, haben noch dem Rose Gold gefragt. Also auch definitiv jetzt vor anscheinend wieder die richtige Farbe mit am Start. Ja, die ist sehr nachgefragt. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Dame ging sehr schnell. Ich hatte dann nochmal gefragt nach einer Hülle oder Displayschutz, bin allerdings dann ohne alles rausgegangen, weil die Hülle oder die Art der Hülle, die mich interessiert hätte, da hat sie mir was angeboten für 50 Euro. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, da gibt's andere Hüllen, die zumindest mal nicht schlechter sind, wenn nicht sogar besser und die günstiger sind als das, was sie im Store da hängen hat. Hm. Und da hat sie mich ein bisschen angeguckt mit großen Augen, ja. Aber ich so, sorry, junge Frau, ich weiß Bescheid, ich gehe dann nur mit dem Gerät nach Hause.
Ja, das ist wohl wahr. Obwohl es ja schon einige Tests gab, selbst die Original-iPhone-Hüllen, die es von Apple gibt, vom alten Gerät, also vom normalen 6 Plus, sind ja auch mit den neuen Geräten mehr oder weniger kompatibel. Das sind ja nur geringe Ausmaße, geringe Größe, die sich das Ding vergrößert hat. Das war wieder ein Scheißsatz. Geringe Größe. Nee, also das Gerät hat sich nur geringfügig vergrößert.
Ja.
Genauso.
Das ist auch das, was jeder Spezialist im Store gesagt hat, ja, jeder Apple-Mitarbeiter. Es passen 90% der Hüllen problemlos. Vor allem, wenn es Silikon oder so ist, hat der eine auch gemeint, gar kein Problem, ja. Wenn du da was hast, brauchst du ja auch gar nichts kaufen. Was ein bisschen Schwierigkeiten macht, sind anscheinend die Original-Lüder-Hüllen von Apple. Die würden nicht ganz so 100% passen, hat er gemeint. Ginge aber auch. Und dass halt keine anderen anscheinend in absehbarer Zeit in den Store kommen. Also geht Apple auf jeden Fall davon aus, dass das aktuelle Zubehör auch passt. Ja. Wobei, wie gesagt, der eine Apple-Mitarbeiter hat halt gesagt, bei den Leder, ja, muss man halt ausprobieren, ob einem das dann halt so noch angenehm ist. So 100% passen die Dinger nicht. Ich habe es selbst nicht ausprobiert, ja, aber wie gesagt, von ihm steht halt die Aussage im Raum. Ich denke mal, es wird gehen, ja, inwieweit man dann halt mit dem Feel und dem Look dann zufrieden ist, muss man mal gucken. Ja, ich habe jetzt nicht vor, mir Leder zu kaufen, also von daher bin ich da jetzt nicht betroffen. Auf jeden Fall die Experience, wie man im Neudeutschen ja sagt, war super im Store. Wie gesagt, insgesamt, ja, mit der Fahrt hin, zurück, dem Kaufvorgang an sich, ja, dem kurzen Gespräch über Apple Care Plus noch, insgesamt keine halbe Stunde, ja, und im Store noch nicht mal eine Viertelstunde. Ja,
also du musstest keine 7 Tage vor dem Store campieren, wie es manche andere getan haben.
Deswegen, ich wollte ja mal fragen, wie es morgens aussah, vor allem hier unsere Security-Mitarbeiter, die wirklich einen super Tag hatten, Wetter war ja auch schön. Ja, die konnten da schön draußen stehen und haben da Smalltalk gemacht. Geräte waren auch genügend da, in manchen Versionen sogar noch ohne Vorbestellung. Also man hätte dann, wenn man da zu Kompromissen bereit gewesen wäre, durchaus auch noch spontan ein Gerät mitnehmen können. Halt nur nicht Rose Gold, ja, da war nichts frei verfügbar. Von daher, also zumindest beim MTZ ein easy Verkaufsstart. Man hat da ja im Fernsehen ein paar Bilder gesehen von anderen Apple Stores, ja, unter anderem ja auch Berlin.
Ja gut,
Berlin, da war ein bisschen mehr los.
Ja, das lag wahrscheinlich auch daran, weil da jemand schon 8 Tage vorher oder 7 Tage vorher gecampt hat. Ja, genau. Und deswegen kam da die ganze Presse und hat den interviewt. Und er hat ja auch immer wieder das Gleiche erzählt, weil sie ihn immer wieder das Gleiche gefragt haben. Es war also schon ein bisschen skurril, das Ganze.
Ja, vor allem, klar, wenn man da Bock hat, mit in der Crowd zu stehen und sich das zu geben, okay.
Ja. Er hat ja auch gesagt, das macht er wegen dem Feeling und nicht wegen dem Gerät. Ja, okay.
Ja. Das kann man machen.
Kann er machen. Wenn er nichts Besseres zu tun hat, soll er
dann
das tun.
Hätte ich aber wahrscheinlich doch versucht, mir mein Wunschgerät zu reservieren. Da, wenn ich mich dann noch in die Schlange stellen will dazustellen will, ist es ja in Ordnung.
Ja. Er hat ja noch nicht mal selbst eins gekauft. Er hat es ja für Kollegen noch geholt. Das war ja noch das total Abgedrehte an der ganzen Situation. Ja. Aber egal.
Nee, man kann das über den Termin so schön machen. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, warum man das ohne Termin machen sollte. Keine Ahnung. Klar, wenn man Pech hat und zu spät ist, sind halt die Termine weg. Ja. Aber dieses Jahr war es ja wirklich eins, wo, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen, Vorbestellung, wo sehr viele, vor allem in der 64 Gigabyte Größe, sogar im Rose Gold, verhältnismäßig lange vorbestellt werden konnte für das erste Auslieferungsfenster. Mhm. Genauso war es ja auch mit den Reservierungen im Store. Ja, vergleichsweise lange, zumindest mal im Vergleich zu den Vorjahren. war ja wirklich ja exorbitant lange. Er hat es die Möglichkeit, übers Internet zu reservieren bzw. zu bestellen. Von daher.
Und die Auslieferung per UPS und DHL halt am 25., also letztendlich gestern, die waren ja auch recht, wie immer, recht zügig. Es hat ja auch alles geklappt.
Da kannst du auch nicht meckern. Das hatte ich ja früher auch, als ich da mir die iPhones dann bei Apple direkt bestellt habe. Das hat eigentlich immer geklappt. Ja, wobei da gibt's ja auch eine schöne Geschichte. Der Papst war ja in Amerika, da hatte ja Apple auch schon gewarnt, dass in bestimmten Postleitzahlengebieten es zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen kann, weil die Straßen, also die Wege halt gesperrt sind wegen dem Papstbesuch. Mhm. Dumm gelaufen, sage ich da nur. Wobei Apple hatte ja, glaube ich, für Deutschland auch, gerade was so die Inseln betrifft, ja auch gesagt, Auslieferung halt nicht zum 25., sondern erst am Montag, ja.
Ja, aber wiederum gab es ja auch in den Staaten einige Leute, die ihr Gerät schon früher bekommen haben als zum 25.
Ich glaube am Montag sogar schon jemand mit einem Rose Gold Gerät. Ja.
Das ging dann schon wieder wie ein Fegefeuer durchs Internet.
Ist ja auch sehr interessant, vor allem gerade die richtige Farbe. Ja, da haben ja sehr viele Leute drauf gewartet. Ja, das ist klar. Wenn das jetzt hier ein normales Space Gray oder ein silbernes gewesen wäre. Who cares? Ja.
Ja, ich finde auch, ich habe mir das Rose Gold auch im Original anschauen können. Mein Nachbar hat sich das gekauft. Und ich muss sagen, es ist halt nicht unbedingt eine dedizierte Farbe für Frauen, wie es viele mittlerweile gesagt haben. Es geht teilweise auch, wie das Licht einfällt, in Richtung Kupfer. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur ausschließlich ein pinker Farbton oder ein rosa Farbton. Also überhaupt, um ja nochmal unseren Kollegen Gilly zu erwähnen, der hat einen schönen Tweet abgesetzt. Rose Gold ist eine Farbe und kein Geschlechtsmerkmal. Ne? Und da hat er recht.
Wobei.
Was soll der Scheiß?
Dann müsste man meinen Arbeitskollegen mal fragen, ja, weil der hat da ja ganz eigene Ansichtssachen, auch was PKWs betrifft, ja, Uschi-Auto und so, ja, für den ist dieses Rose Gold, dieses Pink, ja, auch eine Frauenfarbe. Von daher.
Ja, das ist.
Also, das, manche Leute.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, smart sind Frauenautos, genauso ein Bullshit. Oder
der Mini zum Beispiel.
Ich kenne so viele Männer, die ein Mini fahren und die.
Ja, warum auch nicht?
Ist ein wunderbares Auto. Ja. Aber gut, egal. Das ist eine Diskussion,
die brauchen wir gar nicht als Antwort.
Nee, ist eine bekloppte Diskussion eigentlich.
Genau. Wenn es mir gefällt, kaufe ich es. Ende Gelände. Peng
so aus. Sieht's aus.
Ja. Wie gesagt, ich habe mich für Silber entschieden. Ich wollte weg
Silber,
vom Schwarz.
Silber hast du im Endeffekt eine weiße Frontseite.
Eine weiße Frontseite, silberne mit den grauen oder ja Kunststofflinien. Ja, das ist halt so das Einzige, was ja noch so das Überbleibsel ist. Da bin ich mal auf 7er gespannt, ob das dann wirklich wegfällt. Mhm. Aber ansonsten ein schickes Gerät. Es ist ja ein bisschen schwerer. Ich kann es nicht vergleichen. Ich hatte nie einen 6er gehabt. Auf jeden Fall nicht länger als mal kurz in der Hand. Also von daher, es fühlt sich auf jeden Fall super an, ja, vom Gewicht her.
Dadurch, dass es ja in Anführungsstrichen zu groß ist, ist es natürlich gut verteilt. Dann fällt es nicht so auf. Hättest du jetzt ein 3-Zoll-Gerät oder ein 3,5-Zoll-Gerät, jetzt mal ganz krass.
Ja, selbst wenn ich vom 5S meiner Frau kommen würde, wäre das schon was ganz anderes.
Ja. Und ich habe es verglichen, also wie gesagt, ich habe ja noch das alte 6 Plus und mein Nachbar hat ja das neue und ich habe es verglichen. Wenn du es links oder rechts, also in beiden Händen die Geräte hast, dann merkst du natürlich diese 20 Gramm auf jeden Fall. Hast du das andere nicht zum Vergleich, dann gewöhnst du dich dran. Dann sind 20 Gramm halt nicht unbedingt signifikant, finde ich jetzt.
Ja. Was ich auch befürchtet hatte, was ja auch die ersten Tests, die man lesen konnte die Woche, wo es Embargo gefallen ist, ja auch geschrieben wurde. Beim 6er hat man ja gesagt, das ist so ein rutschiges Gerät. Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich auch so eine Silikonhülle dafür haben, um da ein bisschen mehr Grip zu haben. Aber dass das Ding jetzt so super rutschig wäre, kann ich nicht sagen. Und das ist auch das, was jetzt bei den Tests rauskam, dass anscheinend dieses neue Aluminium, ja, wie auch immer, oder die Verarbeitung, wie es Apple macht, dass das Gerät an sich selbst besser oder mehr Grip hat. Also ich habe jetzt hier nicht die Angst, dass mir das aus der Hand rutscht. Zumindest mal nicht im normalen Gebrauch, wenn ich jetzt draußen joggen wäre, ja, und im Hochsommer leicht verschwitzt und klar, da hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Schiss. Aber aktuell also dass das so super slippery, wie es ja so schön heißt, wäre, nix. Ja, überhaupt nicht, ja.
Also ich finde auch, Rutschigkeit ist teilweise auch ein subjektives Empfinden. Ich hatte letztens jemand, der hat mich angetwittert, was ich denn gesagt hätte, warum diese Chimp-Case-Hüllen so anti-rutsch wären. Er findet das Ding sehr rutschig. Und ich finde es, nach meinem Empfinden, sehr rutschhemmend, das ganze Ding. Das ist wahrscheinlich bei vielen Unterschiede. Wahrscheinlich haben auch viele eine andere Handflächenstruktur, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, was manche als rutschig empfinden. Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich.
Naja, also Chimpcase ist ja auch auf dem Weg zu mir. Ich bin mal gespannt. Ja. Aber auf jeden Fall, ich bin echt am Überlegen, ob ich da nur eine vernünftige Displayschutzfolie drauf mache und das war's dann. Ja, ich bin ja normalerweise von Hüllen und Folien nicht so der Freund, aber das Gerät ist, zumindest meine Displayschutzfolie, denke ich, muss sein.
Ja. Es gab ja auch einige Berichte, dass verschiedene Schutzhüllenfolien mit 3D-Touch Probleme machen sollen. Oh, okay, Apple hat das zwar dementiert, dass es im Prinzip dann eine minderwertige Displayschutzfolie ist, wenn sie Probleme macht. Dann haben die ihre Hausaufgaben nicht gemacht, so war das Statement von Apple. Normalerweise hochwertige Displayschutzfolien sollen eigentlich keinen Stress mit 3D-Touch machen.
Ja. Also einrichten, Ich habe ja das Gerät ausgepackt und ich hatte ja vorher das OnePlus One im Einsatz und habe da mal die App ausprobiert von Apple, um das zu übertragen.
Diese Migrations-App sozusagen.
Genau, ja. Mhm. Hat einwandfrei funktioniert. Ja, also ich hatte überlegt, ob ich im Android, im Play Store eine Kritik hinterlasse. Ja, aber ich habe es dann doch gelassen, ja. Es funktioniert, mehr muss man nicht wissen. Ja, von daher funktioniert einwandfrei. Klar, selbst WLAN, aber dann funktioniert das ohne Probleme. Ja, hat jetzt auch nicht so lange gedauert, ging relativ fix. Von daher, also wenn da jemand von Android migriert zu iOS, sollte man auf jeden Fall diese App nutzen. Funktioniert wirklich problemlos. Ich hatte da keinerlei Probleme damit. Was ein wirklicher Hammer ist, ist 3D-Touch. Mhm. Hätte ich so nicht erwartet. Mittlerweile gibt's ja, oder kamen ja auch schon die ersten, oder sind sehr viele Updates auch rausgefallen. Instagram unterstützt ja mittlerweile auch, was jetzt zum Beispiel diesen 3D-Touch im Menü betrifft, oder im Home-Menü betrifft, wenn du aufs Icon drauf drückst, dass dann halt dieses Pop-up kommt mit den unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten. Aber alleine schon in der UI, wie es umgesetzt ist, auch mit dem Task-Switcher, funktioniert wunderbar. Ja, auch dieses Peak und Pop, ja doch, Peak und Pop in der Mail-App zum Beispiel. Also, ich bin da echt mal gespannt, was von den Entwicklern da alles noch kommt. Ja, es gibt da mittlerweile ein paar, die sehr schnell drauf angesprungen sind. Ich hatte hier irgendwo eine Liste auch mit Programmen. Ich finde es jetzt hier gerade nicht mehr. Aber wie gesagt, gerade die ich nutze, ja, wie Dropbox, Instagram, die sind da auf jeden Fall schon mit Updates dabei. Wenn das so weitergeht, wird da die nächsten Tage sowieso noch etliches rausfallen aus dem Bergwerk, wie unsere Kollegen so schön sagen. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass da entsprechend Updates eintrudeln. Ansonsten Batterielaufzeit muss ich mal gucken. Ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Allerdings hat es auch erst eine Aufladung hinter sich. Wie sich das jetzt im Real-Life-Use-Case, dieses Neudeutsche immer, dann bewahrheitet, ja, ist ja die andere Frage. Eine News, ich weiß nicht, ob du es mit aufgenommen hattest, ist ja auch, dass der Akku kleiner geworden ist.
Ja, ja, iFixit hat das Ding ja schon auseinander.
Genau, genau.
Er ist kleiner geworden, ja.
Ja, wobei mit iOS 9 etc., man kann es in jedem Review lesen, die Laufzeit ist mindestens so lange wie vom Vorgänger. Von daher hat sich da nichts verschlechtert. Es ist halt so ein Trend oder so eine Tatsache einfach bei Apple. Die haben ihre Laufzeit gefunden, mit der sie zufrieden sind und sehen da keinen Grund, jetzt noch mehr Batterie reinzustecken. Im Gegensatz, ja, sie knapsen an der Batterie noch was ab, wenn sie das vom System her und von der Software her so geregelt kriegen, dass die Laufzeit nicht kürzer wird, ja. Und
ja, ich vermute ja, es sind ja logischerweise einige Bauteile dazugekommen, dass sie dazu gezwungen waren, den Akku kleiner zu machen.
Wir haben das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen, auch mit dem Gewicht, ja, wo das herkommt. Apropos Gewicht, der Taptic-Motor, der da drin ist, kein Vergleich zu dem Vibrator, den ich im 5S hatte, ja. Und auch keinen Vergleich zu dem Vibrator, der im, in dem OnePlus One drin steckt. Das ist eine ganz andere Liga, das Ding.
Eben, und das ist natürlich auch ein Bauteil, was natürlich Platz wegnimmt. Und dieses Große und Ganze führt natürlich dazu, dass der Akku etwas geschrumpft ist von den Ausmaßen und dann auch von der Kapazität. Und ich vermute, dass sie im iPhone 7 die ganzen Bauteile wieder kleiner bekommen oder vielleicht sogar ein All-in-One-Bauteil schaffen können, werden, wie auch immer. Und dass dann der Akku wieder etwas größer wird. Das wird sich mit der nächsten Generation etwas aufheben. Das ist meine Vermutung.
Naja. Einen Schritt dazu hast du ja gesehen jetzt bei den neuen Geräten. Die haben den M9-Coprozessor.
Genau.
Haben sie ja auch integriert. Dadurch können sie jetzt mit dem Siri, ich sag mal die Phrase nicht ganz, ja, sonst springt mein iPhone hier gleich an, mit dem Siri halt die ganze Zeit zuhören. Funktioniert auch gut, war auch schön gemacht vom Setup her. Da hatte ich ein paar Sachen sprechen lassen, um deine Stimme besser zu verstehen. Und sich da einzuschießen, nicht dass dann, wenn 50 Leute Siri sagen, dass dann jedes iPhone angeht. Und auch gerade, weil sie ja viel von dem Verarbeiten auf dem Telefon machen wollen, zumindest mal was so die Grunderkennung betrifft und nicht alles über die Leitung schicken wollen. Das ist auch ganz gut. Von daher wie gesagt, die ersten Eindrücke sind super. Es ist super schnell, ja, zumindest mal den Vergleich, den ich habe zu den Geräten vorher. Es ist, wie gesagt, super schnell. Und apropos super schnell, ich hätte nicht erwartet, dass der neue Touch-ID-Sensor so gut ist, wie man es bis jetzt gelesen hat.
Das war meine nächste Frage, weil du hast ja das iPad Air, das hat ja noch einen alten.
Ja.
Und da hast ja den direkten Vergleich. Und man sagt ja, er soll signifikant schneller sein.
Ja. Also, du siehst den Sperrbildschirm gar nichts mehr. Wenn du auf den Button drückst, kommt direkt oder wird es direkt entsperrt. Das ist unglaublich. Ja, das geht sehr schnell. Es ist wirklich schneller als bei den vorhergehenden Geräten, auch als mein iPad jetzt zum Beispiel. Es ist schneller. Manch einer muss sich da, denke ich, mal umstellen. Früher konntest du ja mal kurz auf den Knopf drücken und hast dann deine Mitteilungen gesehen. Ja. Verpasste Nachrichten, was auch immer, Anrufe. Wenn du das jetzt machst, wie früher, indem du das Gerät in die Hand nimmst, mit dem Daumen drauf drückst, ist das Ding entsperrt. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, die Mitteilungszentrale zu sehen. Entweder musst du es dann halt über den einen Ausschalter anmachen, oder aber du musst sie halt angewöhnen, zum Beispiel nur mit dem Nagel oder so, oder mit der Spitze, die vielleicht nicht direkt erkannt wird oder so vom Finger, das Ding zählen. Oder mit einem Finger entsperren, der halt nicht gespeichert ist. Ja, ich habe ja mindestens immer drei Finger drinne. Ja, von daher, beide Daumen sind auf jeden Fall, also da hast du echt ein Problem. Ja, ruckzuck, es funktioniert wirklich super. Ja,
ja
das ist, glaube ich, eine Kombination zwischen dem neuen Prozessor und wie gesagt, der Technik, die einfach drinsteckt mit dem Fingerprint wieder, das ist wirklich sehr gut.
Ja, das sind so Komfort-Features, die so jemanden eigentlich gar nicht auffallen. Ja, das ist halt immer wieder diese kleine Weiterentwicklung, die diese 6S-Geräte eigentlich immer sehr rund machen. Ne?
Ja, und was ich heute gerade ausprobiert habe, wie ich unterwegs war, nochmal, ja, es ist ja schönes Wetter bei uns mit den Hunden draußen, ich habe mal so ein paar Bilder noch gemacht. Und diese Live-Fotos sind ja echt, also wo das definitiv gewinnt, ist bei Kindern, gerade bei Kleinkindern und auch bei Haustieren, ja, das ist Hammer. Ja, wenn du da wirklich noch, klar, du musst das Gerät ruhig halten, wenn du dann ein Bild machst, aber das, wenn man sich mal dran gewöhnt hat oder sich dessen bewusst ist, ja, es geht das relativ schnell in Fleisch und Blut über. Aber es ist schon was, wenn du nachher ein Bild nochmal anguckst und drückst dann auf den Bildschirm und dann bewegt sich da nochmal was. Oder das Lachen auch, oder auch bei den Hunden, wenn sie mit den Ohren oder mit dem Kopf nochmal wackeln. Das ist so Harry Potter-Style technisch. Das ganze Ding, ja, das ist wirklich super. Das ist wirklich schön, ja.
Ja, dann bist du jetzt auf dem neuesten Stand. Und ich muss mit meinem alten Gerät halt noch bis nächstes Jahr.
Ja, das ist halt immer die Frage, in welchem Zyklus, entweder halt jedes Jahr, wenn man sich das so erlauben
kann.
Oder wenn man so auf dem Trip ist, warum nicht? Ja, wenn du mal guckst, wenn du dein Gerät pfleglich behandelst, der Wiederverkaufswert ist ja eigentlich sehr gut. Wenn du das wirklich dann aktuell jedes Jahr machst und nicht dann irgendwie dann auf die Idee kommst, nach 4 Jahren, oh komm, ich verkauf's doch noch. Ja. Also wenn du das wirklich jedes Jahr durchziehst, der Wiederverkaufs ist ganz gut, oder der Wiederverkaufswert ist ganz gut, musst du eigentlich noch nicht mal so viel drauflegen, in Anführungszeichen. Außer du machst halt riesen Versionssprünge, ja, vom 16er auf das 128er oder so. Ja, dann musst du natürlich nochmal ordentlich drauflegen. Aber wenn du da so in derselben Klasse bleibst oder im selben Preisrahmen bleibst, musst du eigentlich so viel nicht drauflegen. Oder aber, wie gesagt, wenn du im Zyklus alle 2 Jahre bist, dann ist halt die Frage, wo willst du einsteigen? Steigst du beim New Shiny neuen Gehäusedesign ein mit allem Neuen, was kommt? Oder willst du dann quasi das Update dieser Version haben? Ja,
ja gut, ich muss es aussitzen, mehr oder weniger. Und im Endeffekt, der 6 Plus ist ja auch noch ein leistungsstarkes Gerät.
Definitiv, ja. Was mich ja auch total begeistert hat, ist iOS 9 auf dem iPad Air 2. Ja, nach wie vor. Ich bilde mir ja immer noch ein, dass das System wirklich an allen Ecken ein bisschen fixer geworden ist. Die neuen Features sind auch durchaus sinnvoll. Ja, die Split View nutze ich jetzt doch regelmäßig, ja, nachdem da die oder für meine Apps, die ich nutze, die Updates rausgefallen sind, ja, und da alles entsprechend unterstützt wird, nutze ich die Funktion auch sehr oft mittlerweile. Und das ist im Prinzip jetzt für die nächsten Jahre nochmal vollkommen ausreichend, das iPad Air 2. Ja.
Durch diese Updates ist das Gerät quasi nochmal zu einem, jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt, zu einem völlig neuen Produkt geworden. Ja. Also diese Split-Screening-Geschichte gibt einem nochmal eine komplett neue Erfahrung letztendlich.
Das ist der einzige Bottleneck, ist jetzt wirklich der RAM, ja. Dass du da eventuell mal an deine Grenzen kommst, je nachdem, was du dann wirklich auch machst und welche Programme du gleichzeitig halt nutzen willst. Ich bin bis jetzt noch nicht an die Grenze gestoßen, aber je nachdem, was da jetzt an Apps noch kommt, ist es halt die Frage, ob man da nochmal irgendwie an diese Tür anklopft, ja. Oder ob sich das noch groß bemerkbar macht, aber das muss jetzt die Zeit einfach mal zeigen. Da ich jetzt keinen großen Einsatzzweck für den Stylus zum Beispiel habe, stellt sich mir auch gar nicht die Frage nach einem Pro.
Und ja, du hast ihn wahrscheinlich im Moment noch nicht. Du hast ja auch gesagt, dass 3D-Touch für dich, wo du das Gerät noch nicht hattest, dass du das unterschätzt hast. Und wo du jetzt 3D-Touch im Einsatz hast, siehst du das Ganze anders.
Das Potenzial ist wirklich da bei 3D-Touch. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt, aber alleine das, was Apple jetzt schon integriert hat, ja, macht wirklich Sinn. Und, das muss man ja auch mal sagen, wenn du nicht dieses Security-Feature jetzt hättest, also Touch-ID im Button unten, also im Home-Button, ist Apple auf jeden Fall mit der neuen UI und 3D-Touch auf einem Weg, wo du sagen kannst, du könntest auch auf den Button verzichten. Du drückst fester aufs Display drauf, ist wieder Home-Button. Du hast ja zum Beispiel, wenn du am Display-Rand feste drauf drückst, kommst du ja in den Task-Switcher zum Beispiel.
Auf den linken Rand, ne? Musst du drauf drücken.
Ich hab's bis jetzt immer links. Ich habe rechts noch gar nicht ausprobiert.
Ich glaube, es geht nur links.
Weil ich ja so gewohnt bin von meiner Bedienung her. Ich probiere es gerade mal. Ja, nee, stopp, jetzt habe ich den Wiggle-Mode. Also links auf jeden Fall. Und rechts. Stimmt, ja.
Siehst du, ich hab das Feature nicht und ich kenn's schon besser wie du.
Kann man das irgendwie von links auf rechts Ende umstellen, das Telefon?
Nee, in dem Fall nicht. Das Feature ist nur am linken Rand möglich.
Nee, also, so viel wie ich weiß. Wie gesagt, die Frage hat sich mir nie gestellt, weil ich einfach von der Bedienung her das so gewohnt bin, in der rechten Hand, ja, und dann funktioniert das ohne Probleme. Und wie gesagt, das funktioniert wunderbar, ja. Ist auch sehr fix, ja, auf dem 6 Plus. 6S Plus, und das ist eine Funktion, wie gesagt, da fällt einmal der Double Press auf dem Home-Button halt weg. Also die sind da durchaus auf dem Weg, ja, wo du sagen könntest, ja, der Home-Button ist nicht unbedingt zwingend notwendig, ja, zur Bedienung des Geräts mehr. Nur es ist halt ein schöner Platz für die Touch-ID.
Du brauchst kein zusätzliches Ausbuchtung im Gerät mehr oder irgendwo noch einen Sensor unterbringen. Du hast es gleich mit dem Home-Button drin. Ist eigentlich auch das Logischste, das da unterzubringen. Allerdings, es wäre natürlich auch schön, wenn sie das komplett weglassen könnten und nur noch das Gerät aus Screen fertigen. Also das ist quasi die ganze Oberfläche nur noch.
Ja, oder Bildschirm. Du könntest halt den Rahmen entsprechend noch kleiner reduzieren. Genau. Dann ist halt wieder die Frage, kriegst du die Technik so weit verkleinert und wie entwickelt sich die Batterielaufzeit? Ja, weil die Batterie würde ja auch kleiner werden, wenn du das oben und unten ein Stück abschneidest, selbe Displaygröße, ist ja auch wieder weniger Platz im Gerät drin. Also ist halt die Frage, wie kriegst du das dann alles miniaturisiert, schönes Wort. Aber ja, alle so richtig vorstellen kann ich mir das eh nicht, dass der Home-Button da, den hat man jetzt so lange.
Ja, gut, wir hatten auch so lange einen 30-Pin-Dock-Connector und Apple hat sich da was anderes lassen. Also Apple ist da sehr nicht? Radikal.
Warum auch nicht, wenn es Sinn macht und funktioniert, von mir aus gerne. Ja. Ja. Und übrigens, von der Größe her ist das Gerät auch wunderbar. Das ist ja wirklich unwesentlich irgendwie größer als das OnePlus One.
Was habe ich dir denn gesagt die ganze Zeit?
Und,
dass das 6 Plus das Gerät ist?
Oder und ich hatte ja jetzt wirklich sehr lange das OnePlus One und hatte ja dann auch nochmal ein kleineres Gerät in der Hand und ja im Store dann auch nochmal das 6er. Mann, wenn du einmal so groß... Es ist echt, man muss da wirklich sagen, da war Android der ganzen Geschichte ein bisschen voraus. Oder sagen wir mal, die Hersteller ja, der Geräte waren da der ganzen Zeit ein bisschen voraus. Vor allem, was ich jetzt auch wieder bei mir in der Schublade gefunden habe, ist von HTC ein One S.
Ja, ich
habe das Ding ist so groß wie das Display.
Ich hab deinen Tweet gesehen. Ja.
Das ist so lang wie das Display. Mhm. Also nicht wie das Gerät, also wie das 6 Plus S, sondern wirklich nur wie das Display und nicht ganz so breit wie das Display. Und ja, mein Gott, das war eigentlich früher auch mal ein sehr schickes Gerät. Allerdings ist das jetzt so klein. Das Ding ist so klein, das ist unglaublich. Aber immer noch ein schickes Gerät. Das war damals schon sehr dünn. Also das war damals für seine Zeit, war das auch wirklich ein sehr schönes Stück Technik. Ja, vor allem auch preislich, glaube ich, war das recht attraktiv. Ich habe da mal geguckt, ob es da ein aktuelles Android für gibt, was man flashen kann. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Dann hätte ich da eventuell noch mal so ein
Backup-Gerät,
was man auf jeden Fall auch noch mal gut verschenken kann.
Ja, oder ein
Backup-Phone. Ja, Backup-Phone habe ich als HTC One, das OnePlus One, das bleibt auf jeden Fall auch mal hier,
ja,
denke ich. Und ansonsten habe ich ja der Android-Ecke eigentlich abgeschworen.
Das ist auch gut so. Ja. Bist auf einem guten Weg. Und besser gesagt, du hast den Weg
schon
du gehst schon auf den Weg.
Definitiv, ja.
Gut. Ja, ich denke, dieses iPhone-Thema können wir jetzt so langsam abschließen oder hast du noch was dazu beizutragen?
Nee. Vielleicht noch eine Anti-News, weil wir eben auch von Live-Fotos gesprochen haben. Da bin ich heute drüber gestolpert beim Frühstück, als ich auf dem iPad meine Nachrichten so gelesen habe. Und zwar in 2015 sind mehr Leute beim Machen von Selfies gestorben als bei Hai-Attacken.
Aha.
Klar, Hai, ja, wobei in letzter Zeit oder diesen Sommer hat man ja sehr viel gehört, gerade in Staaten drüben hier, Surfer hier, Schwimmer da, die von Haien attackiert wurden. Und wie gesagt, es sind anscheinend dieses Jahr leider mehr Leute gestorben bei dem Versuch, ein Selfie zu machen, als halt von Haien da quasi getötet wurden. Und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch andere Arten zu sterben, die nicht so viele Todesopfer gefordert haben wie wahrscheinlich Selfies. Ja, Hai ist immer so eine gute Überschrift, ja. Aber es hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht, ja, dass es eventuell so gefährlich wäre, Selfies zu machen. Sie hatten dann auch ein Beispiel dabei von einem 66-jährigen Urlauber, der auf dem Taj Mahal aufgrund von einem Selfie die Treppen runtergefallen ist und sich so schwer am Kopf verletzt hat, dass er es nicht überlebt hat. Ja, das ist wie bei allem, man muss halt aufpassen, ja, wenn man irgendwas macht, egal ob es jetzt ein Selfie ist oder Autofahren, Fahrradfahren, Fußgänger, ja, das sind ja auch schon Leute beim Überqueren des Zebrastreifens bei der E-Mail am Lesen angefahren worden. Also von daher, man muss da immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Oder aber, wenn man ein Selfie macht, vielleicht besser dabei stehen bleiben. Das wäre auch eine Idee. Aber das ist schon.
Es gibt ja auch verschiedene Situationen. Und wenn man natürlich in gefährlichen Situationen versucht, ein Selfie zu machen oder vielleicht für sich im Moment die Gefahr noch nicht erkennt, dass es gefährlich sein könnte und dann versucht noch ein Selfie zu machen, naja, dann kann es natürlich irgendwo in die Hose gehen und das wird halt unterschätzt, dass man halt sich in dem Moment quasi vollkommen isoliert ist von irgendwelchen Wahrnehmungen, weil man sich halt nur auf dieses Selfie konzentriert. Ja. Das ist genauso, wenn ich beim Autofahren SMS lese oder SMS schreibe. Je nach Geschwindigkeit fahre ich schon in der Zeit etliche Meter und da kann schon sonst was passieren. Es ist im Endeffekt vergleichbar damit.
Hm. Ja. Ich fand es halt nur, wie gesagt, so erschreckend, ja, dass da überhaupt Leute zu Tode kommen bei. Aber naja.
Es gibt ja auch viele, die es mit ihren Selfies ein bisschen übertreiben. Aber okay, das ist eine Mode, die ich immer noch nicht so ganz begriffen habe.
Andere sagen, man übertreibt es mit dem Fotografieren von seinem Essen.
Ja, das ist richtig. Das versuche ich auch zu minimieren und nur noch wirkliche Highlights zu fotografieren.
Ach, mich stört das nicht.
Och, weißt du.
Jeder, wie er mag.
Jeder, wie er mag und jeder,
solange
wie er mag.
Solange bei meinem Instagram keine Penisbilder auftauchen, ist alles okay.
Ich glaube, dann hättest du auch ein Problem mit Instagram, ne? Weil ich glaube, die Bilder werden raussortiert von Instagram.
Also nicht mein, sondern von anderen.
Ach so. Ja,
dass in meiner Timeline keine auftauchen. Ja.
Ach so, okay.
So, Schnitt, Cut, nächstes Thema.
Wir haben Explicit-Button, wir können hier weiterreden. Gut, nächstes Thema, dann lass uns doch nochmal zum neuen Apple TV übergehen. Da gibt es neue Ankündigungen. Die VLC-App, der quasi der mediale Allesfresser, der soll jetzt auf den Apple TV kommen. Bin ich ja noch ein bisschen skeptisch vom Funktionsumfang her. Und ich glaube nicht, dass wir das erwarten können, was wir auf anderen Plattformen sehen werden. Letztendlich vermute ich, dass die finale Version doch etwas ernüchterner ausfallen wird, als wir uns das doch alle wünschen. Es ist schön, dass es kommt, aber ich glaube nicht, dass wir das kriegen, was wir alle wollen.
Ja, ich bin mal gespannt. Also Plex hat ja auch schon eine Version angekündigt und die sagen ja, dass das kommen wird oder dass man das erwarten kann, was man von anderen Plattformen kennt. Von daher mal abwarten. Ja, also wenn Plex das wirklich hinkriegen sollte, dann bin ich da für VLC auf jeden Fall auch guter Dinge.
Ja gut, aber es ist halt immer noch ein Apple TV und wir wissen ja alle, dass...
Ja.
Deswegen
habe ich ja bei der Ankündigung gerade von Plex so mit großen Augen da gesessen. Weil die wollen das machen, was Plex auf Android zum Beispiel auch bietet. Und da sehe ich durchaus die ein oder andere Hürde im Play Store, wollte ich schon sagen, im Apple Store. Mhm. Aber wenn sie das wirklich hinkriegen und das laut den Guidelines von Apple fürs Apple TV machbar ist, immer her damit, wäre ich nicht dagegen.
Ja, und wie gesagt, diese beiden Ankündigungen, VLC-Player und wie gesagt Plex, das hat mich noch mehr bestärkt, dass ich auch auf jeden Fall mir ein Apple TV holen werde, weil ich glaube schon, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, den Apple da getätigt hat, den richtigen Weg eingeschlagen hat, ja, in die richtige Richtung.
Mhm.
Dann gab es noch ein schönes Bild, was die Firma 12 South durchs Netz gejagt hat. Sie haben nämlich gezeigt, dass der High-Rise ist quasi ihre Stand-Serie. Da gibt es ja verschiedene Ausführungen und auch die Stand-Serie für das iPhone. Und das iPhone oder der iPhone High-Rise Stand ist kompatibel mit der neuen Apple TV 4 Fernbedienung. Und das Bild, was man dort sieht, das sieht auch recht ordentlich aus. Man hat quasi diesen bekannten High-Rise Stand und auf diesem Stand ist dann die Fernbedienung untergebracht. Das sieht nach meiner Meinung sehr schick aus. Das hätte dafür gemacht sein können. Und dass es jetzt natürlich kompatibel ist, freut mich umso mehr, da ich 12 South Fan bin und auch speziell von der High-Rise Serie sehr begeistert bin.
Hm. Ja. Gut. Du hattest hier vor der Aufnahme noch Instagram mal angesprochen mit ihren 400 Millionen Nutzern, die sie jetzt haben. Das hat mich jetzt ein bisschen, also nicht überrascht. Was mich überrascht hat, ist, dass ich das hier im Mainstream-TV in den Nachrichten gesehen habe. Dass das eine Meldung wert war, ich weiß nicht mehr, welche Nachrichtensendung das war, aber auf jeden Fall wurde es da quasi in den 8-Uhr-Nachrichten erwähnt. Ist auch schon mal so ein Ding. Von Facebook war da übrigens keine Rede, sondern nur, dass Instagram jetzt 400 Millionen Nutzer erreicht hat oder 400 aktive Nutzer halt hat. Eine sehr schöne Zahl, war eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Ist nach wie vor meine erste Wahl, was Bilder, Social etc. betrifft. Funktioniert sehr gut, ja. vielleicht trotz oder wegen Facebook, keine Ahnung. Die haben ja da auch nochmal Zeit und Geld reingesteckt. Und solange sie da so die Finger davon lassen, in Anführungszeichen, wie bisher, sehe ich da keinen Grund, warum Instagram da nicht noch lange uns erhalten bleiben sollte. Ich bin mal gespannt, wie sie das mit der Werbung, die sie planen, demnächst umsetzen. Ja, es sollen ja in die Timeline dann Werbeclips gespült werden. Muss man mal abwarten, sollte das überhand nehmen, muss man es alles nochmal neu bewerten. Aber wenn sie das einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, wenn sie das gut im Griff haben und das auch durchaus was ist, was man sich angucken will. Ich folge ja, ich gebe es ja gerne zu, der Heidi Klum bei Instagram.
Ja, da war ich.
Und die macht ja sehr viel Eigenwerbung, auch gerade was ihre neue Unterwäschereihe betrifft.
Ja.
Und ihre Clips, die sie da produziert hat, sind ja eigentlich ganz nett. Ja. Und von daher sollte das in so einer Qualität kommen, ja, und auch vielleicht, ja, da sind wir wieder bei kontextabhängiger Werbung, ja, für mich interessant sein. Mein Gott, ich kann da auch drüber scrollen, ja, so ist die Sache ja nicht. Solange sie mich nicht zwingen, den Kram oder die Werbung anzugucken, ist ja alles okay.
Ja gut, Instagram ist natürlich der Kanal für die optimale Selbstdarstellung. Man kann halt vieles damit machen. Man kann halt entweder nur sein Essen fotografieren oder man kann sich komplett selbst darstellen in Form von Selfies und Videos und oder was auch immer oder auch gepflegten Landschaftsaufnahmen. Jeder hat da so sein Fable auf Instagram und ich bin total Instagram addicted, wie man so schön sagt. Und
das ist ja wie Twitter im Prinzip. Instagram ist das, was du draus machst.
So
zumindest mal zum genau. Großteil, ja.
Genau.
Und das ist ja auch gerade das Schöne dran, ja. Du kriegst da nicht irgendeinen Müll, also es kann auch Müll sein, der dir in die Timeline gespült wirst, aber dann machst du den Content, hier, ich hab's wieder mit den englischen Wörtern, dann machst du halt denjenigen, der dir einfach die Scheiße da in die Timeline spült, ja, einfach entfolgen, peng, ja. Deswegen,
genau.
Das ist ja da noch, zumindest mal im Moment noch relativ gut im Griff zu halten, ja. Du folgst ja auch nur den Leuten, ja, die du willst, ja, wie gesagt, mit der Werbung muss man mal aufpassen, wie sich das da noch entwickelt. Aber noch eine andere Geschichte zu Instagram, die mir gerade einfällt. Ich habe ja früher mal ab und zu einen Artikel gelesen, dass Instagram sich zu einer Verkaufsplattform entwickelt. Dass es viele, gerade so kleinere Anbieter gibt, die Instagram als Verkaufsplattform nutzen. Und ja, war da ja recht skeptisch. Ja, aber irgendwie zuletzt ist mir da was in die Timeline gespielt worden, was ich sehr interessant fand und habe dann gefolgt, habe mal geguckt so ein, zwei Tage, was da ja bei diesem Anbieter alles durch die Timeline gespielt wird und bin dann über Instagram direkt mit ihm da mal in Kontakt getreten und zum Schluss ja, hat er einen Sale gehabt. Es funktioniert, ja, und zwar überraschend gut. Klar, es kommt auch immer auf die Zeitzone drauf an. Das war halt die gleiche Zeitzone wie jetzt hier bei uns, ja. Und deswegen kam da auch ein direkter Kontakt zustande, ja, eine schnelle Reaktion. Der Verkäufer war auch auf Zack, ja, ging auf meine Sonderwünsche auch direkt ein, hat Bilder geschickt, ein Angebot gemacht. Ich habe es angenommen, ja, und dann klar, Versandweg, ja, musst halt drauf warten. Aber das funktioniert tatsächlich. Also ich würde mir das wünschen, ja, dass es doch vielleicht der eine oder andere Deutsche noch für sich entdeckt, weil es funktioniert. Ja, es ist echt überraschend. Ja, es war ein Zufall, dass es mir in die Timeline gespielt wurde über einen Retweet oder über einen wie sagt man bei Instagram? Reblog?
Kann sein, weiß ich gar nicht, ja, aber ich weiß, was du meinst.
Auf jeden Fall wurde es mir so halt in die Timeline gespielt.
Mhm.
Ich habe Kontakt aufgenommen, es wurde direkt darauf reagiert. Ja, man hatte da eine sehr nette Unterhaltung über Instagram, wurde sich da sehr schnell einig. Wie gesagt, bestellt, geliefert, zufrieden, peng. Mhm. Hätte ich vorher so nicht erwartet. Ja, wie gesagt, wurde da eines wesentlich Besseren belehrt und habe da jetzt auch wirklich aktiv mal so ein Auge offen. Ja, gerade jetzt auch was so in Richtung was halt mich so interessiert, ja, gerade auch mit den Uhren, mit Armbändern etc., da gibt es ja sehr viele Schmieden, die das auch auf Instagram jetzt zum Beispiel anbieten und habe da so was im Auge und werde da auch mal, denke ich, den einen oder anderen mal anschreiben, wenn da was Interessantes dabei sein sollte. Also ich bin echt sehr positiv überrascht worden, ja, dass das doch so gut funktionieren kann. Und ich wollte es nicht glauben, ja, wie gesagt. Funktionieren.
Ich nutze Instagram zum Beispiel auch als Informationsquelle für neue Gadgets, also als eine von vielen Informationsquellen logischerweise. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Spezialkanäle. Da gibt es einen Kanal, der postet nur Bilder von neuen Storage-Geschichten, also neue Festplatten, neue Gehäuse, neue SD-Karten. Alles, was rund um Storage sich abbildet am Markt derzeit, das postet er an Bildern. Und da ich so ein bisschen Storage-bekloppt bin, sage ich mal, habe ich natürlich sofort den Kanal abonniert und ich bin so relativ auf dem Laufenden, was es da so Neues gibt. Mhm. Das ist dann so immer so ein teilweise in gewissen Spezialgebieten ein ganz gutes Informationszentrum, sage ich mal. Ne? Also ich mag Instagram wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, doch, wirklich. Wir reden ja auch oft genug drüber. Es ist auf jeden Fall mein Bilder-Social-Dienst der Wahl. Ich empfehle den auch überall, ja, beziehungsweise gebe da auch gerne raus, dass ich da aktiv bin, bei Bekannten, Freunden, auch Arbeitskollegen. Ich poste da ja auch keinen Müll, ja, wem dann mal mein Essen oder meine Haustiere nicht gefällt, okay, da muss mir ja auch nicht folgen, ja. Oder halt mal ein Gadget, das mit reingespült wird, ja, wenn das einem nicht liegt, muss man ja auch nicht folgen, ja. Das stellt mir ja relativ schnell fest, entfolgen und peng.
Ja, wer nicht folgt, der hat schon, sag ich mal, ne?
Oder so, ja.
Also, da gibt's denn auch immer von Leuten von Twitter, wenn ich mir zwar was auf Twitter poste, mache ich sehr selten. Ich versuche dann wirklich nur dieses Post auf Instagram zu tätigen. Und auf Flickr, das sind so die beiden Quellen, die ich dann gleichzeitig bediene mit dem gleichen Bild. Dann fangen ja viele an zu schreiben, ja, ist ein Cross-Post, ich folge dir auf Instagram, warum machst du es noch auf Twitter? Mhm. Ja, mein Gott, deswegen versuche ich das zu vermeiden. Aber ich habe auf Instagram halt wesentlich mehr Follower als auf Twitter. Von daher sehe ich das eigentlich nicht so, dass es ein Cross-Post ist letztendlich. Aber okay. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Cross-Posting ist halt nicht so gern gesehen, wenn man auf beiden Kanälen verfolgt wird. Aber das ist dann auch Jammern auf hohem Niveau, sag ich mal.
Ja, genau.
Gut, was mir noch aufgefallen ist, lass uns doch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zum Apple TV. Was ich sehr erwähnenswert finde, dass die Firma SteelSeries das erste Gamepad vorgestellt hat für das Apple TV. Wann es rauskommt, ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt. Man kann sich da eintragen auf einer Mailingliste, dass man informiert wird. Das habe ich auch schon mal getan. Das Gerät nennt sich Nimbus. Sieht vom Erscheinungsbild ganz ordentlich aus. Hat einen Lightning-Port zum Aufladen des Akkus. Das ist so eines der interessanteren Features an dem Gerät. Und die üblichen Tasten, die üblichen Game Controls sozusagen, wie sich das letztendlich am Markt oder wie das letztendlich ausfallen wird und wie gut es in der Hand liegt und ergonomisch ist, das wird dann irgendwann mal ein Test zeigen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass sich da auch schon was tut in dem Bereich. Und noch eine kleine Besonderheit, die Dinger sind dann auch mit aktuellen iPads und iPhones kompatibel. Also wenn man da Spiele hat, die auch über ein Gamepad gesteuert werden können, dann kann man das Ding dann auch an ein iPad oder iPhone anschließen. Hm.
Jo. Ist, denke ich mal, fürs Apple TV durchaus eine sinnvolle Ergänzung. Deswegen ist es auch etwas, was ich nicht verstehe, warum Apple keinen eigenen hat. Aber na okay, die überlassen das Feld die überlassen nicht nur das Feld dann Third-Party-Herstellern, sondern
den ganzen Markt quasi.
Die haben auch Gaming, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Die haben zwar mal jemanden auf die Bühne geholt und haben gesagt, hier Gaming, ja hurra, aber ich denke nicht, dass die es wirklich verstehen. Die müssten sich da wirklich mal jemand Kompetentes mit ins Haus holen, der auch aus der Branche kommt, ja. Und nicht nur ein Entwickler, der ein Spiel macht, sondern wirklich jemand, der da hier keine Ahnung, ob sie sich den von Microsoft holen wollen, von Sony oder eventuell hier auch wirklich aus einem großen Haus wie EA oder so zum Beispiel. Die sollten sich da einen vernünftigen Kollegen einkaufen, der da das Ganze dann entsprechend da anfängt zu steuern, weil das ist ein Potenzial, was sie haben in Zukunft mit den Apps. Und da kommen zwangsweise Spiele. Ja, das ist ein Potenzial, was sie haben, was sie nicht unbedingt anderen überlassen oder nicht drauf bauen müssen, dass andere das für sie hinkriegen, sondern da sollten sie wirklich eigene Kraft und Energie reinstecken, um das entsprechend zu positionieren. Und wenn das, wie gesagt, das muss ja nichts Hardcore-mäßiges Xbox One, PS4-mäßig sein, wenn du das wirklich hier mit wie die Wii zum Beispiel am Anfang positionieren oder so, wie das Nintendo ja auch mit den Inhouse-Titeln gemacht hat, dass der da halt auch, ja, dass der Markt auch draußen sieht, ja, dass Apple da entsprechend einfach dahinter steht und da investiert. Momentan ist das wirklich mehr so, hier, wir haben es euch gegeben, macht was draus. Und da sehe ich leider viel verschenktes Potenzial, ja, beim Apple TV.
Das ist richtig, ja.
Ja. Das und die sollten vielleicht wirklich mal Cash, ja, in die Hand nehmen und wirklich zu Nintendo gehen und mal sagen, hier Freunde, wir würden hier gerne so eine Virtual Console machen, ja, und so einfach mal durchweg, durch die Bank, ja, vor allem viele ältere Titel, die auch hardwaretechnisch nicht so anspruchsvoll sind, dann einfach auf das Apple TV holen. Da sollten sie wirklich gerne mal eine Stange Geld in die Hand nehmen.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Aber vielleicht sind sie im Moment noch ein bisschen zu vorsichtig und wollen jetzt mal gucken, wie sich das Apple TV 4 entwickelt, ja, und was kommt. Also, ja, also.
Ja, dass sie sich da auf das konzentrieren wollen, wovon sie Ahnung haben und mit dem sie groß geworden sind oder mit dem sie schon, wie gesagt, lange zu tun haben, kann ich wirklich verstehen. Nur das ist wirklich eine Sache, ja, wo sie einfach Potenzial haben. Die sind mit einem Fuß im Wohnzimmer und warum nicht dann auch wirklich intensiv den Bereich Spiele angehen, dass man da auch als Nobody erfolgreich sein kann, ja, hat ja Sony gezeigt. Von daher, warum nicht? Ja, da entsprechend aggressiv rangehen, sich die Leute holen, in der nächsten Apple TV-Version entsprechend die Hardware nochmal ein bisschen aufbohren. Sollten sie definitiv angehen, aber was habe ich da schon zu sagen, ja.
Ja. Ja, Gamepad aus dem eigenen Unternehmen hätte Apple ganz gut zu Gesicht gestanden. Zumal sie dann die Reglementierung quasi auch aufheben hätten können, dass alle Spiele, die sie quasi jetzt einwerfen in den Apple TV Store sozusagen, auch mit der Fernbedienung gesteuert werden können müssen. Das heißt, ja, wenn du heute ein Spiel einlieferst, kannst du nicht sagen, ja, mach Gamepad only. Nein, es muss alles mit der Fernbedienung zu steuern, ja, sein. Ja. Und das ist wahrscheinlich bei manchen Spielideen kontraproduktiv. Also ob die Fernbedienung jetzt für alle Situationen geeignet ist, das stelle ich mal mit einem ganz großen Fragezeichen in den Raum.
Wird schwierig.
Ja.
Es wird einfach schwierig, ja.
Aber wir werden sehen.
Ja, muss man mal abwarten. Ja. Mhm. Wie gesagt, die müssen sich da mal, ansonsten sollen sie Valve kaufen, ja.
Kaufen könnten die generell so ziemlich alles, was auf dem Markt existiert. Das ist nicht das Problem. Bloß sie müssen es auch verwerten können.
Ja. Ja, deswegen, die Know-how einkaufen. Jemanden, der da wirklich hier sich dran setzt und das Ding entsprechend pusht, powert, Energie, keine Ahnung, positioniert und der da auch, aber naja, wie gesagt, das werden wir, denke ich, nicht sehen von Apple, aber es wird auch so auf jeden Fall vernünftiges Zeugs für kommen, aber es ist trotzdem verschenktes Potenzial.
Was ich auch viel spannender finde, ist die Frage, ob der Produktzyklus des Apple TVs weiterhin so lang sein wird oder ob wir jetzt einen kürzeren Produktzyklus haben, ob jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Apple TV kommt. Das ist eine ganz große Frage. Aufgrund dessen, dass es ja zur Spielekonsole sich Stück für Stück ausbauen wird, davon kann man ausgehen.
Zumindest mal softwaretechnisch. Wie gesagt, Hardware und Support,
Ja, kann, aber
sehe ich beim Apple einfach nicht. Nee. Hm.
Ja, aber wenn natürlich jetzt eine Flut von Spielen kommen werden und die Entwickler schreien nach leistungsstärkerer Hardware, vielleicht sind dann die Produktzyklen auch kürzer.
Ich kann mir durchaus da so alle 2 Jahre was vorstellen.
Oder denk vielleicht sogar jedes Jahr.
Jedes Jahr denke ich jetzt eher weniger, vor allem wenn du gerade in die Ecke gehst, eventuell nochmal, dass wirklich ein Leistungssprung stattfindet, dass die Hardware entsprechend gut ist. Du siehst es ja bei den Spielekonsolen auch, ja. Du kommst ja quasi, oder die Entwickler kommen quasi erst zum Ende der Konsolengeneration in die Ecke, wo sie Hardware 100 oder richtig ausnutzen. Und von daher kann ich mir da so einen jährlichen Rhythmus auch bei einem Apple TV eigentlich schlecht vorstellen. Du bist da natürlich in der Situation, dass die halt relativ günstig ist.
Mhm.
Hast aber das Problem, dass die Konsolen, die jetzt aktuell im Markt sind, mit der Zeit günstiger werden. Du hast da gerade, was jetzt so die Top-Version vom Apple TV betrifft, das Problem, dass die sich preislich einfach zu nahe sind. Ja, klar, du hast den Mehrnutzen ja im Apple TV über iOS und die Plattform, den ganzen Streaming-Diensten, die kommen, ja, die da verfügbar sind und da auch gut laufen, wo auch jeder auf die oder auf das Apple TV, ich wollte eben schon Konsole ja, sagen, die auf das Apple TV drauf wollen. Du hast die Entwickler, die außer Spielen bestimmt auch noch mit 3, 4 guten Ideen am Start sind, ja, die, was einfach interessant wird. Aber trotzdem, ja, wenn du dann siehst hier, du kannst auf einer PS4 für einen, ja, vielleicht in Zukunft sehr ähnlichen oder gleichen Preis, ja, Hardcore, ja, zocken und hast ein Apple TV, ja, wo du mit der Remote vielleicht hier so ein V-Tennis spielen kannst. Das ist dann wieder die Frage zwischen Core-Gamer, Hardcore-Gamer, Casual, ja, das ist halt dann immer die Frage, ja, wie sich das oder wie die Verkaufszahlen dann rauskommen, ja, die Wii hat ja auch jeden überrascht, könnte eventuell dann beim Apple TV, wenn die Software da ist, entsprechend werden. Ja, muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke nicht, dass das ein jährlicher Rhythmus sein könnte beim Apple TV, aber so alle 2 Jahre durchaus möglich, ja. Zumindest mal, oder sollte das wirklich in der Ecke gehen, ja, wo du wirklich oder wo das eine Spielekonsole wird, mit allen Vor- und Nachteilen dann quasi. Wenn das eine Spielekonsole wird, dann könnte es sogar sein, dass für entsprechende Hardware sogar der Zyklus 3, 4 Jahre gehalten wird, weil einfach die Hardware entsprechend teuer ist, sich amortisieren muss und die Entwickler natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen, sich da auf die Hardware entsprechend einzuschießen. Wobei das bei iOS bis jetzt nicht so das Problem war. Ja, ich denke mal auch gerade mit Metal, ja, was du ja einfach hast, hast du da schon gute Voraussetzungen, um da relativ frühzeitig auch entsprechend halt leistungsfähige Spiele oder ja doch dann auch machen zu können, ja.
Ja, wir werden sehen, was da kommt.
Ja, das hier sowieso.
Ein ganz spannendes Produkt.
Das sowieso, wir sind ja noch jung.
Ja, wir werden täglich älter.
Wir werden nicht jünger, ja, aber wir sind ja noch jung. Also wir haben da ja noch ein paar Jahre Zeit und können da der Entwicklung auf jeden Fall aktiv folgen. Ne?
Ja, das ist Gott sei Dank der Fall, ja. Gut, Gott sei Dank der Fall. Es gab eine Pressemitteilung von Apple. iOS 9 ist derzeit auf 50% der Geräte auf der kompatiblen oder auf den kompatiblen Geräten verfügbar oder installiert, das heißt iPhones und iPads. Und das ist natürlich extrem schnell, muss ich sagen, ne?
Naja, hatten die nicht sogar gesagt, dass vor iOS 9 knapp 90% der Nutzer schon auf 8 waren?
Ja, es war eine wahnsinnig gute Durchdringung.
Um die 90%, ich glaube knapp unter 90% war die Zahl, die schon auf iOS 8 waren. Dann hast du natürlich die Nutzer, die es hardware-technisch nicht machen können.
Ja.
Es gibt bestimmt ein paar, die zwar die Hardware iOS 8 unterstützt hätte, aber die das Update nicht installieren konnten, wegen dem Speicherproblem. Hust, ja. Mhm. Dann die alte Hardware, die es nicht unterstützt. Ja, also diese Zahl, wie gesagt, es waren, glaube ich, knapp 90% oder kurz drunter, war schon eine Riesenhausnummer. Und auch jetzt die Adaption ja von iOS 9 quasi, ja, Install-Based draußen, und du bist da schon irgendwas um die 50%, ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Klar, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen langsamer jetzt werden, aber das ist schon, das sind Zahlen, die würde sich Google garantiert wünschen, ja.
Gut, aber das liegt ja in der Natur der Sache, dass das so nicht möglich ist.
Es ist hardwaretechnisch nicht möglich, ja. Mhm. Aber ich denke mal, das ist insgeheim immer noch so ein Wunsch und so eine offene Wunde, ja, die Google einfach hat, dass sie es aufgrund einfach der Menge an Hersteller und Hardware, die draußen ist, nicht geregelt kriegen. Ja, vor allem jetzt auch die nächste Version Android Marshmallow M, da annähernd schnell auf die Geräte zu kriegen. Das ist ja nicht nur, dass halt die Geräte installiert sind, sondern du hast ja dann auch eine Basis, von denen die Entwickler ausgehen können. Ja, da ist die entsprechende Version drauf. Ich kann mich da auf die Features oder auf drauf verlassen, dass die entsprechenden APIs einfach auch da sind, ja, dass ich dafür entwickeln kann. Ich muss da nicht großartig nach hinten irgendwo bis Android 3. keine Ahnung was kompatibel programmieren. Und wie gesagt, ich denke mal, das macht Google immer noch Bauchschmerzen, ja, dass sie das Problem einfach da haben oder auch von sich aus nicht einfach Updates rausräumen können. Ja, die haben da in den letzten Jahren ja auch viel getan, wo sie versucht haben, gerade auch sicherheitsrelevante oder doch einmal sicherheitsrelevant und einmal halt auch, was so die Core-Features betrifft, das halt so ein bisschen von den Android-Versionen zu entpacken und das da ein bisschen rauszuziehen und das dann halt separat updatebar zu machen. Aber ja, dass die da 50% Android-M-Nutzer hätten nach so einer kurzen Zeit, das würde sich so ein Sergey, ja, oder so der Eric bestimmt wünschen, ja.
Ja, das, ich denke mal, das ist einer ihrer feuchten Träume, ja. Gut. Wollen wir mal kurz zum letzten Gadget-Block überschwenken oder okay. Hast du noch was Wichtiges?
Nee, dazu.
Gut. Ja, heute gibt es ja so ein paar kleine Gadgets und ich sag mal, das sind so die kleinen Alltagshelferlein. Und das nächste Gadget ist komplett analog und es besteht quasi nur aus Karton und Metall. Und es handelt sich um Archiv- und Organisationsboxen. Ist ja eigentlich so ein Thema, was total langweilig ist und eigentlich so ein bisschen auch vernachlässigt wird. Aber ich musste hier so ein bisschen meine Gadgets ordnen und habe jetzt mir verschiedene Archivboxen für verschiedene Themengebiete angeschafft. Das heißt, ich habe jetzt eine Box, da kommt alles das rein, was mit Lightning zusammenhängt. Vom Lightning-Kabel bis zum Adapter, also alles das große Thema, zum Beispiel Lightning. Dann gibt es eine Box, da ist alles, was mit Thunderbolt zusammenhängt. Und alle diese Gadgets, die sich rund um diese Themengebiete bei mir angesammelt haben, die kommen jetzt in eine Archivbox. Archivbox, das Wort Archiv vielleicht mal in Anführungsstrichen gestellt, weil diese Box ist jetzt nicht irgendwo im Archiv gelandet, sondern die steht schon in der näheren Umgebung, dass ich auch Zugriff auf die Gadgets habe. Und gerade aus diesem Grund, weil ich immer wieder Zugriff drauf haben möchte und weil sie auch in meinem Büro stehen, wo es etwas repräsentativ aussehen muss, habe ich mich auch schwer getan, jetzt irgendwelche, ich sag mal, günstigen Produkte hier zu kaufen oder auch irgendwelche Pappschachteln. Bei IKEA gibt's ja diese unsäglichen Archivboxen, die erstens mal scheiße aussehen und zweitens mal auch von der Verarbeitungsqualität suboptimal sind, weil sie wirklich nur dafür gedacht sind, sie einfach nur Papier zu archivieren und irgendwo in den Keller oder auf den Dachboden zu schieben. Und ich habe lange gesucht, bis ich das Richtige gefunden habe. Und die Firma Lights hat da so ein paar sehr schöne Produkte auf dem Markt. Die gibt es in verschiedenen Farbvarianten oder verschiedenen Größen. Und die Serie nennt sich Click and Store. Und gibt es in zig verschiedenen Farben und wie gesagt von A5 bis A3. A3 ist das Maximum, was es an Größe gibt. Ich habe mich dann für die A3-Variante entschieden. A3 ist halt das Papierformat mit gemeint und Die Besonderheiten dieser Box spiegelt sich halt darin, dass man sie sehr schnell montieren kann. Man muss jetzt nicht irgendwelche Falttechniken einhalten, wie sie zum Beispiel bei IKEA, sondern man klappt das Ding einfach auseinander und man hat an den Ecken, an den vier Ecken Metalldruckknöpfe. Und diese Druckknöpfe klickt man ein, daher auch der Name Click and Store. Und dann sind die Bomben fest miteinander verbunden, die Ecken. Und man hat dann quasi ein extrem stabiles Gebilde, einen extrem stabilen Pappkarton und kann sofort anfangen, da seine Sachen reinzupacken. Und das Schöne ist, wenn man das Ding nicht braucht, kann man das Ding auch einfach wieder an diesen Druckpunkten oder an diesen Druckknöpfen auseinandernehmen und dann wieder in die Ecke stellen. Also sie sind auch dafür gemacht, dass man sie demontiert und wieder zusammensetzen kann. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch in der Haltbarkeit. Und dann gibt es noch Besonderheiten, dass am Ende und am Anfang, also auf den beiden Kopfseiten ist Befestigungsrähmchen gibt, dann in diesen Rahmen, das sind auch Metallrahmen, kann man dann halt Schildchen reinschieben, wo man dann halt draufschreibt, was drin ist. Und das macht halt auch so einen gewissen Design-Touch, also dieser Pappschachtelrahmen für die Beschriftung, die geben dem Ganzen noch so ein bisschen Style. Und der Deckel, der halt oben drauf ist, da sind die Ecken auch nochmal mit Metallklammern oder mit Metallecken abgesetzt, dass auch noch eine gewisse Stabilität in das Ganze kommt. Das Ganze ist folienbeschichteter Karton, also das ist laminierter Karton. Somit gibt's auch noch eine gewisse Staubresistenz oder man kann auch mal mit einem ganz, ganz, ganz wenig befeuchteten Tuch drüber wischen und den Staub entfernen. Dadurch, dass es halt laminiert ist, ist es halt auch relativ pflegeleicht, das Ganze. Und bis jetzt ist es die einzige Archivbox, die auch einen gewissen Repräsentationsfaktor hat in meinen Augen. Und somit habe ich so ein bisschen Ordnung in mein Büro bekommen. Und man sieht halt nicht diesen ganzen kleinen Scheiß rumfliegen, sondern man hat halt alles in einer Box. Jo. Das zu meiner neuen Ordnungsstrategie. Jetzt ist er weg. Jetzt sagt er gerade.
Nee, ich bin noch da. Ich bin ganz Ohr.
Okay.
Ich habe da nur keinen Kommentar zu.
Ach so, ich warte immer auf dein meist sehr ergiebigen, nicht ergiebig nicht, sondern meist sehr
dummen
Kommentar. Nein, dumm nicht. Nein. Oder vielleicht hat es ja noch eine Frage dazu, hätte ja auch sein.
Nee.
Gut. Dann geht's zum nächsten Gadget. Tja, was soll ich sagen? Das Gadget ist extrem simpel, aber auch extrem nützlich. Für alle diejenigen, die jetzt nicht unbedingt sich die Mobi-Ladestation für den Schreibtisch, für die Batterien einschaffen möchten, weil es aus Kostengründen vielleicht nicht in den Budgetplan passt, sondern die einfach nur ganz simpel ihre Batterien laden möchten, die sich in der Apple-Maus oder im Trackpad oder im Keyboard befinden, gibt es jetzt von der Firma Blue Lounge eine Lösung. Das nennt sich Aiden und ist quasi ein USB-Ladegerät für die beiden Batterien. Muss man sich vorstellen, ist ein kleiner schwarzer Block, wo zwei Batterien reinpassen. Auf der anderen Seite des Blocks befindet sich ein USB-Kabel. Den stöpselt man dann in den Rechner oder in ein USB-Ladegerät und kann dann dementsprechend die beiden Batterien aufladen. Und man hat eigentlich immer volle Batterien. Und dadurch, dass das Gerät so kompakt und so klein ist, kann man das irgendwo am Schreibtisch positionieren. Und man hat halt in dem Gerät immer dann geladene Batterien. Und wenn die in der Maus oder im Trackpad leer sind, wechselt man die einfach aus. Und man kommt niemals in die Bredouille, dass man halt keine vollen Batterien hat. Finde ich extrem praktisch. Und für diejenigen, die halt ein bisschen aufs Budget achten müssen, ist das Ding auch recht günstig. Liegt nämlich nur bei 19,95 €.
Ja,
simpel und gut. Und ich denke, das ist ein ganz großer Problemlöser, weil wie viele Leute kommen dann in die verzweifelte Situation, Mist, Batterien sind alle und dann haben sie den Salat. Gut, zu den Click and Store wollte ich noch einen Preis nachreichen. Die A3-Variante, die kostet 15,99 € und natürlich, wenn man in der Größenauswahl nach unten geht, wird es natürlich immer günstiger. A3 ist natürlich die größte Kiste sozusagen. Gut, jetzt bin ich aber auch durch mit meinen Gadgets.
Gut, ich hatte mal versucht, die Seite eben bei Blue Lounge zu laden, aber irgendwie
Kann sein, dass mein Link braun ist, aber.
Was, braun?
Braun, dafür, dass er nicht funktioniert. Ich habe wahrscheinlich zu viel Freakshow gehört, weil der Herr Pritloss sagt auch immer, wenn was nicht funktioniert, ist es braun.
Ach so, nee, bei mir lädt momentan die Seite halt nicht. Ja.
Bei mir aber auch nicht. Also
da wir nicht live senden, können wir es nicht geschrottet haben.
Nee.
Ja, zum Ausstrahlen dieser Sendung oder sobald dieser Podcast verfügbar ist, wird es wahrscheinlich wieder funktionieren.
Das hoffe ich doch. Also der Lights-Link funktioniert, also kann es nicht an uns liegen.
Nee, dann würde ich dich auch nicht hören, wenn es meine Internetleitung wäre.
Ah ja, stimmt, hast du viel recht, ja, Mensch. Ja. Da habe ich aber wieder.
Wir machen das ja mit dem Internet, mit diesem Internet.
Was ist das denn? Ah ja, okay. Ich dachte, das ist jetzt hier analoge Telefonleitung, aber gut.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch eine analoge. Ich bin mal gespannt, wann ich angeschrieben werde oder informiert werde, dass die jetzt umgestellt wird.
Ich wehre mich ja mit Händen und Füßen, dass sie meine ISDN-Geschichte umstellen auf Voice-over-IP.
Das wird in Zukunft aber passieren.
Ja, ja, ich hoffe aber so spät wie möglich.
Das hatte ich meinem Mitarbeiter auch schon gesagt. So spät wie möglich, ja.
Ja, weil wenn nämlich dein DSL ausfällt, ist dein Telefon auch mit weg.
Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich noch nie IP-Anschluss gemacht habe. Weil ich will telefonieren können, auch wenn der Rest tot ist, ja.
Außerdem nimmt es dir Performance von deiner wichtigen Bandbreite weg.
Das kommt noch dazu. Ja, aber wenn ich eine entsprechend fette Leitung habe, kommt es mir darauf dann auch nicht mehr an.
Ja, ja, das haben wir beide ja nicht.
Ja, ja, das, ja, wie gesagt, ja. Das ist ja bei mir unter den aktuellen Voraussetzungen auch so ein Grund, weil beim Umzug hat er mich ja auch gefragt. Und ich so, nö. Außer sie sagen mir, da geht irgendwie, keine Ahnung, wie viel Gigabit durch das Ding durch. Aber haben wir ja nicht, ja.
Genau, das ist ja das Problem.
Ja.
Na gut, hast du noch was Wertvolles beizutragen?
Wertvolles? Niemals.
Für die ganze Sendung war sehr wertvoll.
Ja, hoffe ich doch.
Gut.
Hoffe ich doch.
Wo wir gerade bei wertvoll sind, ich wollte mich noch bei jemanden bedanken, aber ich habe den Namen, doch nee, der Frank Kolb, der hat mir was per PayPal Me zukommen lassen.
Ja, schön, vielen Dank.
Da wollte ich nochmal Danke zu sagen. Und wer auch was in den Hut werfen möchte, der kann das gerne tun. Wir schmeißen die Links in die Shownotes.
Genau, die bin ich auch schon gerade beim Schreiben. Da habe ich den Link schon drin. Genau, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Ich hatte es letztes Mal auch gesagt, dass es in Richtung Auphonic geschmissen wurde. Also die ganzen Euros, ja, die da zusammenkommen sollten, gehen sowieso in den Ups. Bist du
ja,
noch da?
Ich bin noch da.
Das war eben so laut. Bist du im Kopf auf die Tastatur geknallt? Oder?
Nee. Ich habe hier gerade einen
Stromschlag.
Einen Stift zugemacht und wahrscheinlich war das
knapp so laut. Genau, das war eben in meinen Ohren, genau. Mhm. Und das geht in den Halt dieses Podcasts. Von daher sei es jetzt, wie gesagt, zum Beispiel auf Phonic, sei es Equipment, sei es Kaffee. Das Kaffee, dient alles dem Erhalt Kaffee, dieser Sendung. Ja.
Kaffee ist ja auch ein Erhalt der menschlichen Rasse, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Gut. Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns beide für die Aufmerksamkeit und schalten Sie auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Apfelklatsch zur Folge 188.
Ja, genau.
Okay. Ja,
tschüss.
Tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.